Så god morgen, mine damer og herrer. Kan vi se dunklere, Martin? Så vi har uns in der letzten Woche mit Lipiden beschäftigt. Ups, ich habe ja ein neues Teil. Mal gucken, ob das geht. Sieht nicht so aus, dass ich damit klarkomme. Wo bin ich hier? Nee, das kriege ich nicht hin. Okay. Das war's. So, wir hatten uns in der letzten Woche mit Lipiden beschäftigt, hier Lipide. Wir hatten über Fettsäuren, Glycerin gesprochen. Die Vorstufe ist Acetat, Malonat, da haben wir nicht drüber geredet. Das ist im Moment nicht so ganz wichtig. Aber wir sind hier bei den Metaboliten, den Lipiden, also Fettsäuren, die dann assembliert werden zu Lipiden, die ganz wichtigen Strukturen einmal für die Energie Bereitstellung, darüber werden wir noch sprechen, aber vor allen Dingen dann auch, was die Amphipathenlipide anbelangt, für die für das Assembly der Membranen und damit für eine ganz essentielle Bedeutung in der Biochemie. Nun, wir wollen uns heute mit der zweiten Komponente hier beschäftigen, nämlich mit den Zuckern, um dann zu den Polysacchariden zu kommen, und werden danach noch über Aminosäuren und Proteine reden und gehen danach dann, ist die Grundausstattung an Biomolekülen, den Rest muss man sich eben selbst erarbeiten, aber da werden wir noch drüber reden, gehen dann in Stoffwechselprozesse über, beziehungsweise in biochemische Prozesse, um noch ein klein bisschen dazu zu lernen. Nun, Zucker sind extrem wichtig, selbstverständlich, aus verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen auch, weil ein Zucker, nämlich die Glucose, sozusagen ein Produkt der Photosynthese ist und damit ein Prototyp oder das Archetypmolekül schlechthin für biochemische Strukturen, also für organische Chemie, wenn Sie so wollen. Hier wird die Basis gelegt für die ganze Biochemie, das muss man wirklich sagen, für die Biochemie, also die Naturstoffe, die letztlich Biologie machen, aus der Photosynthese heraus, das sind die autotrophen Organismen, die in der Lage sind, dies zu machen, und auf der Basis dieser Organismen können dann die heterotrophen Zellen, die wir auch darstellen, diese Zuckerstrukturen mit anderen Strukturen natürlich aufnehmen, um daraus Biochemie zu machen. Aber der Einstieg in die organische Chemie, wenn Sie so wollen, ist tatsächlich die Glucose über die Photosynthese. Und alles andere wird dann mehr oder weniger aus Glucose gemacht. Also es ist die ganze Biochemie, kann man letztlich zurückführen auf die Glucose. Nun, Sie kennen sicherlich Glucose, gehe ich mal davon aus hier, das ist Glucose in etwas unterschiedlichen Formen. Und um da reinzukommen, um sich da reinzudenken auch mal, habe ich zwei Fragen mal entworfen, die nicht unbedingt schwer sind, aber man weiß ja nie, ne? Schauen wir mal. So, ich habe, muss mein Teil hier. Ups, war ich zu schnell. Die erste Frage lautet, welche Aussage ist nicht korrekt? Welche Aussage ist nicht korrekt? Eine ist falsch. Ne? Glucose ist eine Hexose, Glucose ist eine Ketose, Glucose ist ein reduzierender Zucker, Glucose ist Teil der Saccharose oder Glucose ist Teil der Laktose. Wollen wir abstimmen? Ja, das ist eine gute Antwort, 65%. Also Glucose ist natürlich keine Ketose, das werden wir uns gleich noch anschauen, sondern ist eine Aldose. Aber das Interessante ist, es ist eine Hexose, das weiß man noch. Vielleicht weiß man nicht so richtig, was es bedeutet, reduzierender Zucker, Teil der Saccharose und Teil der Laktose. Das wird uns noch begegnen. Und ich möchte direkt die nächste Frage stellen, die jetzt positiv beantwortet wird. Wie viele Chiralitätszentren besitzt Glucose? Glucose ist ein chirales Molekül, also ein optisch aktives Molekül. Und ich möchte gerne wissen, wie viele Chiralitätszentren Glucose besitzt. Also wie viele optisch aktive Zentren? Sie haben jetzt noch keine organische Chemie gehabt, insofern ist es ein bisschen... Doch? Haben Sie jetzt gehabt?
Ja, am Freitag.
Am Freitag, oh, wunderbar. Zuckerchemie? Haben Sie Zucker gemacht? Ah, das ist gut. Okay. Zweites Semester nicht, ja, das ist nur das dritte Semester, ja, klar. Okay, das sind, ja, das ist egal, wie viele haben abgestimmt? 31, auch eine ganz gute Ausbeute, muss man sagen, 67%, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ich habe auch, im Übrigen hat keiner 5 angekreuzt. Ne? Wenn das einer gemacht hätte, dann wäre hier auch ein roter Balken gewesen. Also es gibt nämlich zwei richtige Aussagen dazu, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Wir schauen uns nochmal diese Glucose an. Also das ist eine Hexose. Die Nomenklatur ist ja, kommt ja so, dass die Anzahl der C-Atome letztlich die bestimmt, ob es eine Triose, Quadrose oder was, Pentose, Hexose ist. Die Glucose hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 C-Atome, ist damit eine Hexose. Es ist eine Aldohexose und keine Ketohexose. Wir werden gleich eine Ketohexose sehen. Die Fructose beispielsweise ist eine Ketohexose. Da steht diese Doppelbindung, diese Carbonylfunktion hier an der Position 2, das ist eine Ketogruppe, die ist eine Aldehydgruppe, also eine Aldohexose. Und wenn wir uns diese Struktur hier in dieser Form anschauen, in dieser linearen Form hier, dann sehen wir, dass hier 4 chirale Zentren vorliegen. Chiralität liegt immer dann vor, wenn an einem C-Atom 4 unterschiedliche Liganden sich befinden. Also wenn wir dieses C-Atom uns anschauen, dann ist der Ligand anders als der und als der. Also damit ist das ein chirales Atom. Und diese Chiralität, von der haben wir bisher noch nicht gesprochen, die ist aber in der Biochemie extrem wichtig. Extrem wichtig, denn wir haben es in der Biochemie mit der Interaktion von Oberflächen zu tun. Und Oberflächen, also die Interaktion von Oberflächen bedeutet, dass sich zwei Moleküle sozusagen ineinander, dass zwei Moleküle ineinander passen. Ne? Nehmen wir an, ich mache einen Handabdruck hier an der Tafel, wenn das eine Knetmasse wäre oder irgend sowas, ja, und ich würde da die Hand reindrücken, dann könnte ich nur dieses Bild, sozusagen diese Form dieser Hand, die könnte ich nur mit meiner rechten Hand zur Deckung bringen, nicht mit meiner linken Hand. Und genauso ist es bei den Biomolekülen. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein Biomolekül, das haben wir ein Protein oder irgend sowas, und das interagiert mit einem anderen Molekül, dann geht das nur, dann passt das nur, wenn sozusagen, wenn es tatsächlich das... ja, das Gegenstück ist. Und dieses Gegenstück ist nur dann der Fall, wenn es mit der Chiralität passt. Das sehen Sie hier an dieser Hand extrem gut. Also wir haben hier ein chirales Zentrum, wir haben hier ein zweites, auch hier ist 1, 2, 3, 4 Liganden unterschiedlich, ein drittes, ein viertes. Hier, dies ist kein chirales Zentrum, denn hier haben wir zwei Hs stehen an dieser Stelle und demzufolge haben wir nur drei unterschiedliche Liganden, nämlich 1, 2, 3, die zweimal vorkommen. Das ist kein chirales Zentrum. Nun, Sie haben 4 angekreuzt, das war richtig in dieser Form, aber wenn wir uns das jetzt so mal angucken, wie sieht denn das hier aus, dann sehen wir, dass jetzt plötzlich dieses erste C-Atom, das hier überhaupt nur 3 Liganden hat, deshalb nicht chiral sein kann, durch diese chemische Reaktion, die hier stattgefunden hat, die letztlich dazu führt, dass dieses Glukosemolekül in dieser Ringstruktur hier vorliegt, plötzlich chiral geworden ist. Denn jetzt hat dieses C-Atom eine OH-Gruppe da, ein H da, diesen Schwanz hier runter und dann diese komische O-Gruppierung hier. Damit haben wir jetzt durch diese Bildung, durch diesen Ringschluss ein zusätzliches neues chirales Zentrum bekommen. Und praktisch liegt die Glucose immer, fast immer in dieser geschlossenen Form vor, wobei Sie schon sehen hier, dass diese Übergänge in einem Gleichgewicht sich befinden. Das heißt, es gibt hier ein Gleichgewicht zwischen der und der Form, wobei die geschlossenen Formen deutlich wahrscheinlicher sind im aktuellen Zustand als diese offene Form. Und es gibt auch eine Präferenz hinsichtlich der einen und der anderen Form. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Kurz zur Nomenklatur. Wir haben gesagt, wir benennen diese Zucker nach den Anzahl der C-Atome. Das wäre jetzt 1, 2, 3, 4, 5 C-Atome. Das wäre eine Pentose also. Und diese Pentose nennt man Ribose. Eine Aldose, genau wie die Glucose, die eine Hexose ist, Glucose als Hexose, Aldopentose in diesem Fall. Und es gibt auch die Ketose dazu, die würde man als Ribulose in der trivialen Nomenklatur bezeichnen. Nun, diese Ribose wird als D-Ribose. Wie viele asymmetrische C-Atome haben wir hier? 3, ne? 1, 2, 3. Und die Nomenklatur geht so, dass wir diese Ribose als D-Ribose bezeichnen, und zwar abhängig von der Stelle der OH-Gruppe am letzten asymmetrischen C-Atom gerechnet von der Carbonylfunktion. Okay? Also auch hier, wenn ich nochmal zurückgehe, dies wäre D-Glucose, weil diese OH-Gruppe, die letzte OH-Gruppe ausgehend von dieser Carbonylgruppe, die letzte OH-Gruppe an einem asymmetrischen C-Atom, das wäre dieses C-Atom, auf der rechten Seite steht, dann nennen wir das D-Zucker, das ist die D-Reihe. Es gibt auch eine L-Reihe, ja, das ist die, wenn diese OH-Gruppe auf der anderen Seite steht. D-Ribose, in diesem Fall eine Aldopentose. Aldopentose, weil hier oben die Carbonylgruppe ein Aldehyd ist. Hier D-Ribulose, eine Ketopentose wäre das hier. Nun, wie gesagt, diese Zucker formen intramolekulare Bindungen zwischen der Carbonylgruppe hier an C1 in diesem Fall, weil das eine Aldohexose war, wir sind jetzt wieder bei der Glucose, eine Aldohexose war, mit der C5-OH-Gruppe an dieser Stelle. Nun, wissen Sie, was das für eine funktionelle Gruppe ist? Sie sagen, ein Äther? Genau, das ist es nicht. Ne? Also ein Äther ist eine funktionelle Gruppe, die sich bildet aus zwei Alkoholen. Ne? Das haben wir hier nicht, sondern wir haben hier eine funktionelle Gruppe, die sich bildet aus einer alkoholischen Gruppe hier und einer Aldehydgruppe oder einer Ketongruppe in diesem Fall hier. Ja? Bei der Ketohexose, bei der Fructose, wäre das eine intramolekulare Bindung zwischen einer Alkoholgruppe und einer Ketogruppe oder man kann allgemein sagen, eine Alkoholgruppe mit einer Carbonylgruppe, Aldehyd und Keton sind beides Carbonylgruppen, bildet eine besondere funktionelle Gruppe und diese funktionelle Gruppe heißt Halbacetal. Halbacetal. Halbacetal, das ist eine wichtige Funktion, weil es in den Zuckern permanent vorkommt. Und so eine Halbacetalgruppe ist eben eine funktionelle Gruppe, ist irgendwas hier plus OH, CH2 irgendwas. Und das ergibt jetzt C, klappt jetzt diese Doppelbindung hier hoch, C, OH, H, O, CH2, C und so weiter. Ja? Also diese funktionelle Gruppe besteht aus dieser OH-Gruppe, diesem C und diesem OCHC. Also die, ich will das nochmal einfärben hier kurz. OH, C, O, C. So könnte man diese funktionelle Gruppe sehen. Das heißt, aus einer Aldehydgruppe wird eine OH-Gruppe hier. Das ist keine alkoholische OH-Gruppe, sondern Teil dieser Halbacetal-Funktion. Und diese Funktion kann weiter reagieren, wie wir nachher noch sehen werden. Diese Halbacetalfunktion ist im Grunde genommen ein verkapptes Aldehyd, ein verkappter Aldehyd oder ein verkapptes Keton. Die kann aufgehen und wieder zugehen. Das ist das Gleichgewicht, was Sie soeben hier gesehen haben. Nun, die Struktur sieht dann etwas anders aus. So ist es sehr formal gezeichnet hier, was Glucose anbelangt und Fructose anbelangt. In Wirklichkeit redet man hier von einer Pyranoseform. Ja, das ist ein Heterozyklus, ein Pyranring, eine Pyranoseform oder eine Furanoseform. Das ist ein Furanring, ein Fünfer-Heterozyklus, ja, obwohl beide Zucker natürlich Hexosen sind. In diesem Fall stehen zwei C-Atome raus aus diesem Furanring, bei der Ketohexose, bei der Pyranose steht nur eine CH2-Gruppe hier raus und deshalb ist es ein Sechserring. Also wir haben jeweils sechs C-Atome, wir haben einen Sechserring, allerdings mit einem Heteroatom, also muss ein C-Atom rausgucken, das ist dieses C6 hier. Bei der Pyranose sind auch sechs C-Atome, auch ein Heterozyklus im Fünferring in diesem Fall. Da wir sechs C-Atome haben und nur vier in dem Ring sind, müssen zwei rausschauen. Und diese OH-Gruppe hier, die hier rot eingezeichnet ist, das ist diese OH-Gruppe, die sich hier bildet aus der Carbonylfunktion heraus, also aus dem Aldehyd oder aus dem Keton heraus. Und man bezeichnet dieses C-Atom, was hier jetzt neu sozusagen chiral wird, was vorher achiral war, aber jetzt neu chiral wird, als anomeres C-Atom. Anomeres C-Atom. Und dieses anomere C-Atom, wie gesagt, hat die Oxidationsstufe einer Carbonylgruppierung. Und Carbonylgruppen sind ja entweder Aldehyde oder Ketone Und das ist eine Zwischenoxidationsgruppe zwischen der Alkoholgruppe und der Carboxylgruppe, also der Säuregruppierung. Und diese Zucker können, wenn sie diese freie Carbonylgruppe haben oder wenn sie in der Halbacetalform vorliegen, können aufoxidiert werden durch Oxidationsmittel zu Säuren und sind deshalb sogenannte reduzierende Zucker, weil sie selbst andere Substanzen reduzieren können. Und es gibt einen berühmten Test, den Sie im Praktikum sicher machen, das ist der Fehling-Test. Hier kann man sehen, ob diese Zucker tatsächlich reduzierende Eigenschaft haben. Das haben nicht alle Zucker. Dazu muss eben diese funktionelle Gruppe hier frei sein, die muss zur Verfügung stehen, die muss oxidierbar sein. Und wir werden nachher noch sehen, wenn Sie sich Moleküle stark aufamplifizieren, dann ist sie so in einer so geringen Konzentration im Vergleich zu den anderen Bausteinen, dass praktisch diese reduzierende Eigenschaft nicht auffällt. Aber im Grunde genommen ist es so, dass alle Zucker, die eine solche Carbonylgruppe hier haben oder eben in Form eines Halbacetats vorliegen, sogenannte reduzierende Zucker sind. Das heißt, im konkreten Fall würden Sie Kupfer 2 nach Kupfer 1 reduzieren. Das ist dieses berühmte Fehlingsreagenz. Diese Form hier, diese sogenannte Harvard-Form hier, ist auch noch nicht so ganz richtig, sondern schreibt man das eigentlich in dieser Sesselform. Das ist aber jetzt wirklich was für die organische Chemie, muss man sagen. Da will ich nicht zu weit in die Tiefe gehen. Das ist die dreidimensionale Struktur. Also wenn Sie dieses Modell hier bauen würden, wenn Sie das mit diesen Steckteilen bauen würden oder am Computer, wenn Sie da so ein Programm haben, dann werden Sie sehr schnell sehen, dass das so gar nicht geht, sondern dass sich dieses Molekül automatisch so formt hier. Das hängt mit der besonderen Struktur des Kohlenstoffs zusammen, der ja diese vier Valenzen hat. Dann spielt es eine große Rolle, wie diese Liganden, diese OH-Gruppen hier stehen. Und bei der Glucose ist es so, dass diese OH-Gruppen alle trans stehen. Das heißt also, trans heißt, ich will das nochmal so zeichnen, in der allgemeinen Form hier, dann habe ich hier CH2OH. Das heißt, alle diese OH-Gruppen schauen in die entgegengesetzte Richtung. Also nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Ja? Das würde man als trans bezeichnen. Trans oder in dieser Form hier, sehen Sie, hier unterscheidet man axial und äquatorial. Und die Glucose selbst, da stehen die OH-Gruppen alle äquatorial. Bis auf diese hier, da kommen wir noch darauf zu sprechen. Normal, die kann auch äquatorial stehen hier, aber in diesem Fall steht sie axial. Ansonsten normalerweise steht alles bei Glucose äquatorial. Also alles in Trans. Rauf, runter, rauf, runter, rauf. Oder alles äquatorial. Und die einzige Ausnahme ist eben dieses C-Atom 1 hier. Das ist das C-Atom 1. Ja. Das zeichnet man auch normalerweise mit einer solchen gestrichelten Linie und der OH-Gruppe hier, denn das ist variabel. Hier, wenn es nach oben steht, dann heißt das Beta-D-Glucose. Oder wenn es nach unten steht, Alpha-D-Glucose. Das ist genau das, was Sie im ersten Dia gesehen haben, dieses Gleichgewicht hier zwischen der offenen Form auf der einen Seite und der geschlossenen Form mit der OH-Gruppe nach unten, nennt man Alpha-D-Glucose, oder der geschlossenen Form mit der OH-Gruppe nach oben, nennt man Beta-D-Glucose. Die kann man unterscheiden, weil sie optisch aktiv sind, Und wenn man die optische Drehung berechnet, die spezifische optische Drehung, dann dreht die Beta-Deglykose plus 19 Grad, also in die Plusrichtung 19 Grad, und die Alpha-Deglykose plus 112 Grad. Die Glucose selbst liegt als Mischung vor, ein ständiges Gleichgewicht, und dieses Gleichgewicht nennt man Mutterrotation. Diese Einstellung dieses Gleichgewichts ist die Mutterrotation. Mutterrotation. Und in der Form der Glucose spielt das jetzt keine große Rolle, ob die OH-Gruppe nach unten steht oder nach oben steht, also ob es Beta- oder Alpha-Deglucose ist. Wie gesagt, es ist immer eine Mischung in Wasser, immer eine Mischung. Allerdings ändert sich das dramatisch, wenn diese OH-Gruppe hier in eine weitere kovalente Bindung engagiert wird, wenn aus einem Halbacetal ein Acetal wird, also wenn diese OH-Gruppe jetzt nochmal mit einer OH-Gruppe reagiert, dann bekomme ich ein Acetal, und dann wird dieses Verhältnis Mutterrotation fixiert. Das ist ja logisch, weil dann sozusagen diese Aldehydgruppe verschwunden ist. Die ist dann in die nächste Bindung hineingezogen, und deshalb kann sich dieses Gleichgewicht hier nicht weiter darstellen. Alpha-Deglykose und Beta-Deglykose, das sind zwei Formen der Glucose, wie im Übrigen alle Zucker, dieses anomere C-Atom hier natürlich haben. Und Sie sehen das hier bei Zuckervarianten. Wir haben hier die Glucose, das wäre wieder Alpha-Glucose. Sie sehen hier äquatorial, so leicht gebeugt. Äquatorial, äquatorial, äquatorial. Wenn die auch äquatorial stehen würde, die OH-Gruppe, dann wäre das Beta-Deglucose. In diesem Fall ist hier Alpha-Deglucose gezeichnet. Mannose ist eine Variante, eine Zuckervariante, und zwar dahingehend, dass diese OH-Gruppe an C2 sozusagen auf die andere Seite klappt, auf die andere Seite gestoben wird, jetzt axial steht, und das wäre jetzt Alpha-D-Mannose. Oder man könnte auch sagen, Mannose ist das 2-Epimer der Glucose. Also was Sie sich merken sollten, ist, das sind wichtige Zucker, die muss man sich merken, diese drei hier zumindest. Man geht von der Glucose aus. Die Glucose ist der Zucker, wo die OH-Gruppen alle trans stehen oder alle äquatorial, zumindest bei Beta-D-Glucose. Wenn man das weiß, dann muss man sich nur noch zwei Sachen merken, nämlich dass Mannose das 2-Epimer ist der Glucose und Galactose das 4-Epimer. Ich muss das groß schreiben. Das 4-Epimer der Glucose. Ne, da sehen Sie das hier an der Position 4. 1, 2, 3, 4 ist von äquatorial nach axial, hat sich die OH-Gruppe auf die andere Seite begeben, und alle anderen sind so geblieben. Im Übrigen ist das hier jetzt Beta-D-Galactose, weil diese OH-Gruppe jetzt äquatorial steht. Also wir merken uns Glucose selbstverständlich. Man kann das auch noch anders sich merken. Das ist diese berühmte Tatütata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H-O-H. Also das ist die offene Form der Glucose, ja, und das ist das berühmte Tatütata, ja, also so kann man sich das auch, das sind so diese idiotischen Teile, wie heißt es, Eselsbrücken, ja. Aber es ist wichtig, weil das ist so ein wichtiges Molekül, soll man gar nicht sagen. Wir werden auch noch viel darüber hören, weil wir werden dieses Molekül hier, dieses Molekül werden wir sozusagen bis nach CO2 verbrennen. Ja? Das ist eins unserer ganz großen Energielieferanten. Und wir werden sehen, was da alles für eine interessante Biochemie drin steckt in dieses triviale Molekül, das so aus der Photosynthese herauskommt und das man verbrennen kann oder eben umbauen kann in andere biochemische Moleküle. Also, wir haben Glucose als den Prototyp, den Archetyp dieser Zucker. Wir haben als Varianten Mannose und Galaktose, weshalb die wichtig sind, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und dann haben wir noch andere Verbindungen, die andere Zuckerformen, zum Beispiel die Uronsäuren. Ja, Uronsäuren, auch hier merke ich mir zumindest Uron, von unten irgendwie Uronsäure, die haben diese CH2OH-Gruppe oxidiert, zweimal oxidiert zu Carbonsäuren. Das sind also Glucuronsäuren, das sind Zuckersäuren, ja, also die diese CH2OH-Gruppe aufoxidiert haben zur Säure. Es sind zwei Oxidationsstufen, also vom Alkohol zum Aldehyd zur Säure. Ne? Und die haben nach wie vor diese Halbacetalform, das heißt, oben, hier oben, steht nach wie vor die Carbonylgruppe. Also wenn ich die offenkettig zeichnen würde, hätte ich hier Carbonyl und hier unten COOH. Glucuronsäure, Mannuronsäure, Galakturonsäure. Ne? Oder Aminozucker, ganz wichtig ebenfalls. Aminozucker, die beispielsweise in vielen Antibiotika vorkommen, aber auch in Zellwandbausteinen und so weiter. Glucosamin, ja, da habe ich hier diese OH-Gruppe an C2 umgewandelt in eine Aminogruppe. Das wäre Glucosamin, Mannosamin und Galactosamin. Da sehen Sie schon, ja, dass es Sinn macht, sich diese vier Zucker hier zu merken. Und dann, einige wenige Pentosen, das ist einmal die Xylose, die Arabinose und natürlich die Ribose. Ribose als der Prototyp der Pentosen. Nun, diese Halbacetale, hier sehen Sie nochmal die funktionelle Gruppe, ja, OH, da geht's los, C, da ist das mit vier Liganden hier, dieses Teil hier, dann kommt O und R, also diese Halbacetalform, kann jetzt mit einer weiteren OH-Gruppe in aller Regel, aber nicht ausschließlich, einer weiteren OH-Gruppe eines Zuckers reagieren und bildet ein Vollacetal. Und damit ist Schluss mit dieser Aldehydfunktion hier. Ja? Jetzt kann das nicht mehr aufgehen und ein Gleichgewicht bilden, sondern jetzt ist diese OH-Gruppe auch fixiert in die nächste Bindung hinein und wir haben hier ein Vollacetal, das in der allgemeinen Formel dann natürlich so aussieht. O, R, C, O, C, das wär jetzt die allgemeine Formel des Vollacetals. Und weil jetzt eben keine Mutterrotation mehr stattfinden kann, sind diese Vollacetale sauber definiert hinsichtlich der Monomere, ob die in der Alpha-Form oder in der Beta-Form vorgelegen haben. Ja, also diese Vollacetale, die sind jetzt hinsichtlich des anomeren C-Atoms fixiert, entweder Alpha oder Beta, wohingegen die Halbacetale eben Mutterrotation machen können. Da bilden sich Gleichgewichte. Und eine solche Verbindung, die Sie alle kennen, ist die Bildung der Saccharose. Saccharose ist ein Disaccharid, und zwar ein Disaccharid, das sich bildet über die anomeren C-Atome hier der Glucose und der Fructose. Also einmal über dieses C-Atom, über dieses OH und über dieses OH. Hier die beiden machen jetzt eine Verbindung, ja, und bilden dann dieses Disaccharid Saccharose. Und da, wie gesagt, diese beiden C-Atome, die anomeren C-Atome waren, das heißt, die C-Atome, die in der Halbacetalform eine Carbonylgruppe repräsentieren, die oxidiert werden kann zu einer Säure, weshalb diese Zucker reduzierende Zucker sind, jetzt diese Form aber nicht mehr vorliegt, ist die Saccharose ein nicht reduzierender Zucker. Das müssen wir uns merken. Saccharose, und das ist fast eine Ausnahme, kann man sagen. Normalerweise werden die Saccharide sozusagen Kopf-Schwanz gebildet. Ja? Also, dass man, dass hier der nächste Zucker, der hier drankommt, dass diese OH-Gruppe genommen wird und mit der reagiert und nicht zweimal diese Kopf-Kopf. Das ist bei der Saccharose, haben wir diese Kopf-Kopf-Reaktion. Viel häufiger ist die Kopf-Schwanz-Reaktion. Und das in den klassischen Disacchariden und Polysacchariden immer ein solches reduzierendes Ende vorliegt, das ist bei der Saccharose nicht der Fall. Saccharose ist ein nicht reduzierender Zucker, weil beide anomeren C-Atome in eine neue Bindung involviert wurden, nämlich eine neue Acetalbildung, nicht Halbacetal, sondern Acetal. Das wäre dann Acetal. So, wir sehen hier einige Disaccharide, Maltose. Was ist das für ein Zucker hier? Kann das jemand erkennen? Bitte? Äquatorial. Der kann sowohl axial oder äquatorial stehen. Also das wäre Glucose, und zwar Alpha-Glucose. Wenn die OH-Gruppe äquatorial steht, wäre es Beta-Glucose. Also Alpha-D-Glucose und ebenfalls D-Glucose. Und hier sehen Sie, da ist auch diese geschlängelte Linie gezeichnet, weil hier Mutation stattfinden kann. Also Maltose ist ein Disaccharid aus zwei Glukoseeinheiten, jetzt aber 1,4 verknüpft und nicht 1,2 wie bei der Saccharose, 1,4 verknüpft, und damit besitzt Maltose ein reduzierendes Ende, und Maltose ist genauso wie Glukose oder Fructose ein reduzierender Zucker. Dies ist Laktose, und hier sehen Sie schon die beiden Zucker angemalt. Das ist einmal Galactose, ja, das C4-Epimer hier, das C4-Epimer der Glucose, Galactose und Glucose, in diesem Fall Beta-D-Glucose, hier die OH-Gruppe auch axial, 1,4 ebenfalls wieder verknüpft, das ist Laktose. Und hier nochmal Saccharose, Saccharose eben ganz anders verknüpft, sondern 1,2, das sind beides mal die anomeren C-Atome, hier habe ich kein reduzierendes Ende, hier habe ich natürlich wieder ein reduzierendes Ende. Nun, Laktose ist Milchzucker, wie Sie wissen. Laktose ist Milchzucker, und das ist ein interessanter Zucker, weil den nicht jeder verträgt. Ja? Es gibt diese berühmte Laktoseintoleranz, und hier möchte ich nochmal eine Frage stellen. Welche Aussage zur Laktoseintoleranz ist korrekt? Laktoseintoleranz beruht auf einer Mutation im Genom. Die Häufigkeit der Laktoseintoleranz steigt global von Nord nach Süd. In Deutschland sind ca. 30% der Bevölkerung von Laktoseintoleranz betroffen. Säuglinge von Müttern, die eine Laktoseintoleranz aufweisen, dürfen nicht gestillt werden. Laktoseintoleranz ist eine Autoimmunerkrankung. Eine Antwort ist nur richtig. Oh, Moment, das ist nicht richtig. Ich habe mich hier, da habe ich die Farbe falsch gesetzt, muss ich sagen. Das hab ich nicht fertig gemacht, offensichtlich. Also die Farbe rot muss dahin, also 28. Prozent waren richtig, das ist richtig. Also die Laktoseintoleranz beruht auf einer Mutation im Genom. Beruht auf einer Mutation im Genom. Müssen wir uns merken. Ich will das mal kurz zeigen, was damit los ist. Das ist echt interessant. So sieht das aus. Sie sehen hier Laktosetoleranz, also der Anteil an Laktoseintoleranten in der Gesamtbevölkerung steigt von Nord nach Süd. Dies ist ganz dunkel hier. Also Südamerika, Südamerika und in Südafrika, aber auch hier in Südasien und so weiter, da sind die meisten Laktoseintoleranten der Bevölkerung. In Deutschland ist so, dass wir ungefähr 0 bis 20% Laktoseintoleranz haben. Nee, die 1 stimmt. Also ich hab gesagt, die Intoleranz steigt von Nord nach Süd, das ist richtig. Bitte? Ach so, ich muss ja fragen, welche richtig war. Ne? Ja, da haben Sie recht, ja, dann, klar, ja. Okay, Moment, muss ich mal eben schauen. Ist korrekt. Ja, das habe ich, das ist, 1 und 2 sind richtig, ja, so muss man das sagen. Das habe ich heute Morgen schnell gemacht, da war ich im Abschlaf. Also 2 ist richtig, genau. Ja, also es ist echt interessant, die Laktoseintoleranz ist eine Urform. Also die Laktosetoleranten, das sind ja in Deutschland, sage ich mal, die Mehrzahl, 80 und mehr Prozent, das sind die Mutanten. Ja? Die haben eine Mutation. Und das ist eine Mutation, die erst vor 7000 Jahren wahrscheinlich sich etabliert hat, aber dann sehr schnell ausgebreitet hat, weil es ein großer Vorteil war, zu sagen, Laktose weiterhin zu verstoffwechseln. Normalerweise ist es so, in der Evolution ist es so, dass Laktose nur aufgenommen wird während der Stillzeit. Also nur während der Stillzeit brauchen wir dieses Enzym, das Laktose in Galaktose und Glucose spaltet, weil wir sonst keine Laktose mehr aufnehmen. Früher. Nachdem wir Jäger und Sammler geworden sind, haben wir auch Tiere gehalten, die wir gemolken haben. Und damit ist sozusagen der Konsum an Laktose über das Stillalter hinausgegangen. Und das war von großem Vorteil. Und deshalb ist hier in diesen Gebieten hier, wo das ganz besonders stark betrieben wird, gibt es Laktosetoleranz. Und die Laktoseintoleranz ist hier wirklich am Aussterben, muss man sagen. Aber das ist die Urform. Die Urform ist die Laktoseintoleranz. Und dieser Prozess ist ein Enzym, dieses Enzym, Beta-Galactosidase, heißt dieses Enzym. Dieses Enzym ist ein Enzym, das, wie gesagt, nur aktiv ist in der ganz frühen Jugend. Und dann hat es eine Mutation gegeben, die diese Inaktivierung sozusagen ausschaltet. Ja? Und damit kam hier die Laktosetoleranz. Was hatte ich noch für Fragen?
Australien, da werden die Aborigines unterschlagen oder warum ist da so wenig? Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich die Einwanderer, die dann hier die Mutation mitgebracht haben. Die Australien,
ja,
sind ganz hell.
Ja. Die sind so wenig. Das ist ja bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Aborigines, das sind glaube ich wenig. Ja. Genau. Also ja, bei den Afroamerikanern ist es noch so, dass die zum großen Teil Laktoseintolerant sind. Ja, Aber hier ist natürlich auch der kaukasische Phänotyp oder Genotyp ist hier natürlich stark bevorzugt. Das ist alles eine Mischung, selbstverständlich. Und man kann das heute natürlich auch alles sehen, feststellen. Wie gesagt, ich habe ja mein Genom sequenzieren lassen und da steht auch ganz klar drin, ich bin laktosetolerant und das weiß ich auch. Ja. Ich trinke zwar keine Milch, trinke lieber ein Bier, aber und da bin ich auch tolerant. Also deshalb gehe ich hier nach Geschmack. Ja. Und, aber ich könnte Milch trinken, also wenn es dumm kommt, ja, dann, ich esse mal ein Eis und das vertrage ich auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann man sehen, aber viele, na, 20% bis an die 20% sind laktoseintolerant. Ja, das ist für manche ein richtiges Problem. Die können keinen Käse. Je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, ist das ganz interessant. Ja, wir werden hier nochmal kurz einsteigen. Das ist eine echt interessante Sache. Diese Evolution ist eine der ganz frühen oder ganz späten Mutationen, evolutionär gesehen. 7000 Jahre ist so gut wie nichts. Aber die sich unglaublich penetriert hat, diese Mutation hier, da kann man sehen, wie wichtig das war, dass wir Milch trinken können, vor allen Dingen, sagen wir mal, vor vielen Jahren. Heute ist es nicht mehr so, wie es heute Bier gibt, ja, aber das war eben, ein paar tausend Jahre vorher war das eher noch die Ausnahme, ja, deshalb ist es hier. Okay, sehen wir uns nächste Woche wieder.